Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum Solidvest Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall von Solidvest, aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung der DJE Capital AG. Mein Name ist Konstantin von Essen, ich bin verantwortlich für digitale Kommunikation im Solidvest Team. Consumer-Aktien gehören zu den Evergreens bei Anlegern und erfreuen sich auch in konjunkturell schwierigem Fahrwasser großer Beliebtheit. Sind die Aktien aus dem Sektor auch in der aktuellen Lage eine gute Wahl fürs Portfolio? Das und mehr beantworten mir heute hoffentlich zwei tolle Gäste aus den Reihen des DJE Research Teams, die Analysten Sebastian Hofbeck und Manuel Zeug. Servus ihr zwei.
Hallo Konstantin.
Hallo Konstantin.
Lass uns direkt mal inhaltlich starten. Anleger, die in Aktien im Bereich der Konsumgüter bzw. auch Basiskonsumgüter investieren, waren ja jetzt wirklich über Jahre hinweg von steigenden Kursen verwöhnt. Im vergangenen Jahr wiederum geriet die Entwicklung so ein bisschen in Stocken. Was waren da aus eurer Sicht die ausschlaggebenden Gründe?
Blickt man auf die letzten 18 bis 24 Monate zurück, waren vor allem Unternehmen Profiteure, die in folgenden Bereichen gut positioniert waren. Das war einmal eine robuste Lieferkette, eine hohe Verfügbarkeit an Produkten, einen hohen Anteil an Online-Umsätzen, geringen Anteil an Schwellenländern. An Schwellenländern Umsätze hatten, weil die Schwellenländer besonders während der Pandemie aufgrund Reisebeschränkungen und Lockdowns negativ beeinträchtigt waren, und Unternehmen, die in strukturell wachsenden Märkten wie Heimtiernahrung oder Kaffee bereits eine sehr gute Präsenz aufweisen konnten. 2022 war dann ein komplett anderes Bild wieder. Die Lockdowns haben sich aufgelöst, Reisebeschränkungen wurden aufgelöst, die Leute konnten wieder mehr reisen, und Unternehmen, die vor allem Produkte oder Waren hatten, die während der Pandemie eine hohe Nachfrage erfahren haben, wie Desinfektionsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, diese Wachstumsraten sind wieder stark runtergekommen und auf ein normales Wachstumsniveau. Des Weiteren hat man auch ganz klar gesehen, dass die Lieferketten, auch wenn die sich jetzt Step by Step begonnen haben, sich zu entspannen, immer noch teilweise beeinträchtigt waren. Und vor allem, was die Unternehmen im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr weiter belasten, waren die gestiegenen Inputkosten. Damit man das mal ein bisschen einordnen kann, die Herstellungskosten machen rund 50% von Umsatz aus und 80% von den Herstellungskosten sind Rohstoffkosten, und die stiegen im Schnitt um die 15-20% im vergangenen Jahr. Die Unternehmen haben natürlich nicht tatenlos zugeschaut, sondern haben aus der Pandemie ein bisschen gelernt und haben begonnen, die Produktion zu automatisieren, effizienter und flexibler aufzustellen und auch Kosten dadurch einzusparen. Aber das hat auch nicht geholfen, um die gestiegenen Inputkosten auszugleichen. Und jetzt kommt der Part, den jeder Bürger oder Konsument gemerkt hat: die Preise wurden angehoben. Wenn man jetzt mal beispielsweise ein paar Unternehmen rauspickt, wie Reckitt Benckiser oder Unilever, die haben um die 10% im Schnitt ihre Preise erhöht, und Nestlé lag knapp darunter. Was die Unternehmen aber im letzten Jahr deutlich gemerkt haben, durch die gestiegenen Inputkosten sind ihre Margen sehr stark unter Druck gekommen. Auch wenn man jetzt mit Blick auf 2023 oder 2024 geht, die Inflation kommt runter, was auch so ungefähr der Tenor bei den Unternehmen ist, vor allem im zweiten Halbjahr. Aber trotzdem wird es einige Zeit dauern, um die Margen wiederherzustellen.
Ja, spannend. Also die Trends aus der Pandemie lassen nach, nachteilig für die Anbieter aus dem Consumer-Bereich, wenngleich auch immer noch natürlich sehr stabil, und auch spannend, dass auch hier die gestiegenen Rohstoffkosten sich ganz schön krass in den Margen niederschlagen. Sicherlich ein wichtiges Thema. Aber jetzt haben wir genug über die Vergangenheit geredet. Jetzt lass uns mal über das Hier und Jetzt sprechen. Das ist ja auch spannend. Jetzt wart ihr ja nun gerade in Paris auf der wahrscheinlich wichtigsten Investorenkonferenz für den ganzen Konsumgütersektor. Und da würde ich jetzt gerne mal von euch quasi die Live-Eindrücke von vor Ort hören. Also wie ist die Stimmung? Wie habt ihr die wahrgenommen? Und was waren so die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr aus Paris mitgebracht habt?
Ja, wie du bereits gesagt hast, waren Manuel und ich in Paris und haben einige Unternehmen getroffen, unter anderem aus den Bereichen Basiskonsumgüter, Food and Beverage und auch Luxusgüter. Und erstaunlicherweise war die Stimmung besser als erwartet. Zwei Punkte waren da sehr wichtig. Das waren zum einen die Volumenentwicklung und die Preisanpassungen für dieses Jahr. Und vor der Konferenz hatten viele die Befürchtung, dass sich das Konsumklima verschlechtere und dass der Endkunde seinen Konsum einschränkt oder auf Private Label, das heißt günstigere Eigenmarken, wechsle. Und das haben uns die Unternehmen gesagt, das sieht man so nur zum Teil und weniger als erwartet. Wenn man mal auf die einzelnen Regionen eingeht, ist USA für viele Unternehmen sehr, sehr wichtig, weil es der größte Markt nach Umsatz und Gewinn ist. Und dort sind in einigen Bereichen Abschwächungen sichtbar, aber der Konsument zeigt sich weiterhin als sehr robust. Die Preiselastizität ist weiterhin unter dem historischen Durchschnitt, die Arbeitslosenquote ist weiterhin gering und die Ersparnisse sind noch über dem Niveau von 2019. Wenn man dann nach Europa schaut, da leidet der Konsument etwas mehr unter den gestiegenen Kosten, vor allen Dingen unter den gestiegenen Energiekosten. Aber auch hier hält sich das Verbrauchervertrauen besser als erwartet. Der nächste wichtige regionale Bereich ist China. Das ist für viele Unternehmen sehr wichtig. Und nach den Lockdowns hatte sich die Wirtschaft etwas langsamer als erwartet wieder geöffnet. Aber viele Unternehmen haben jetzt davon berichtet, dass der chinesische Konsument jetzt deutlich mehr nachfragt und dass man eine Verbesserung sehr deutlich merkt. Interessant war hier auch, dass viele Unternehmen davon berichtet haben, dass der chinesische Konsument deutlich anspruchsvoller wird. Wie der Manuel vorher schon gesagt hat, ist neben der regionalen Entwicklung natürlich auch der Bereich der Kosten ein Fokuspunkt für die Unternehmen. Da haben jetzt einige davon berichtet, dass sie davon ausgehen, dass im zweiten Halbjahr die Inputkostensteigerung zurückgehen sollten und dass das einen positiven Effekt auf die Unternehmensgewinne haben sollte. Und die meisten Unternehmen haben sich optimistisch zum Thema Volumenwachstum geäußert. Und wenn man jetzt die gesamten Aussagen der Konferenz zusammenfassen möchte, zeigt das eigentlich ein relativ positives Bild für den Sektor. Und nachdem wir aktuell auch in schwierigeren Zeiten uns befinden, ist der Sektor allgemein interessant, weil er defensiv ist und sich in rezessionären Umfeld relativ gut hält.
Ja, super spannend. Ich finde es immer cool, wenn ihr so Insights quasi direkt aus dem Feld von den Unternehmensgesprächen mitbringt. Ja, sicherlich auch eine der großen Besonderheiten hier bei uns im Haus, dass die Chance hat nicht jeder, immer solche Insights präsentiert zu bekommen. Jetzt haben wir eingangs darüber gesprochen, die Entwicklung trat so ein bisschen auf der Stelle. Ihr habt es jetzt hier und da auch schon mal angedeutet. Die Perspektive sieht ja eigentlich zumindest in bestimmten Bereichen schon wieder ganz konstruktiv aus. Was sind denn so regional die größten Wachstumspotenziale, die ihr jetzt seht? Manu, du hattest es vorhin schon mal kurz angeschnitten.
Genau, und darauf würde ich wieder gerne eingehen, das sind die Schwellenländer. Schwellenländer, wie vorhin schon kurz erwähnt, war die Region, die während der Pandemie am meisten gelitten hat, aufgrund Lockdowns oder starken Reisebeschränkungen. Das ist aber auch die Region oder die Regionen für die Zukunft, wo die Unternehmen das größte Wachstumspotenzial sehen. Das wurde uns auch Sebastian und mir auf der Paris-Konferenz von mehreren Unternehmen auch deutlich in ihren Präsentationen dargelegt. Man kann sagen, über 50% der Unternehmen, die dort waren, war mindestens 1-2 Slides zu dem Thema Emerging Markets immer vorhanden. Die Margen, die sie dort erzielen, sind deutlich höher als in entwickelten Ländern. Und die sehen auch viel mehr Wachstumspotenzial. Jetzt fragt man sich, wo kommt denn das her? Das ist relativ einfach zusammengefasst. Wachstumstreiber sind einmal, wie wir vorhin auch angesprochen haben, die Präsenz im Online-Bereich. Weil durch die Präsenz im Online-Bereich und einem guten, sagen wir mal, Logistik-Distributionsnetzwerk können sie ihre Reichweite deutlich vergrößern, catchen, einfangen und ihre Produkte präsentieren. Des Weiteren ist in den Emerging Markets oder in den Schwellenländern die Verfügbarkeit von erschwinglichen und gleichzeitig hochwertigen Produkten relativ schwer, weil meist haben die einheimischen Produzenten nicht den gleichen Standard, was ausländische Markenproduzenten haben. Und was natürlich noch ein wichtiger Punkt ist, bis 2030 werden natürlich die Bevölkerung weiter ansteigen und vor allem die Mittelschicht soll um circa 800 Millionen Menschen vergrößert werden. Und durch eine wachsende Mittelschicht geht meist auch einher steigende Einkommen. Und davon sollten natürlich auch die Unternehmen weiterhin profitieren und vor allem Unternehmen, die dort schon eine ausgereifte Infrastruktur haben, sollten unseres Erachtens längerfristig da einen Wettbewerbsvorteil definitiv haben.
Ja, super spannend. Dann lass uns mal von der regionalen Komponente und von den regionalen Absatzmärkten übergehen zu vielleicht speziellen, ich sag mal, Subsektoren aus dem ganzen Konsum- und Basiskonsumgüterbereich. Gibt es da welche, wo ihr sagt, da seht ihr speziell interessante Trends, Wachstumstrends, die man im Auge behalten muss als Anleger?
Ja, definitiv. Da gibt es eine ganze Reihe an interessanten Wachstumsfeldern oder strukturell wachsenden Märkten. Ein Bereich war unter anderem der Heimtiernahrungsbereich. Während der Pandemie hat man gesehen, dass die Anzahl der Tierbesitzer deutlich angestiegen ist. Und der globale Markt für Heimtiernahrung, damit man es auch mal ein bisschen so Zahlen einordnen kann, ist über 115 Milliarden Euro groß. Und ist in den letzten 5 Jahren 9% gewachsen. Und für die kommenden Jahre wird ein Wachstum irgendwo zwischen 7% und 9% erwartet. Der größte Markt ist USA. Der ist ungefähr 6 bis 7 Mal größer als der zweitgrößte Markt China. Deswegen, wenn man sich die Unternehmen aktuell ein bisschen anschaut, ist so der größte Umsatzanteil, was so Heimtiernahrung betrifft, entfällt noch auf die USA. Aber das war auch so eine Thematik in den ganzen Präsentationen, wenn es um regionale Expansion geht, war unter anderem Heimtiernahrung, ganz klar auch die Emerging Markets, Asien etc. mit dem Thema. Die Ausgaben sind von 2019 bis 2022 in Amerika 18% pro Jahr gestiegen auf knapp 60 Milliarden Euro. Unternehmen, sage ich mal, die bereits frühzeitig den Trend erkannt haben, haben davon natürlich überproportional mit profitiert und konnten, sage ich mal, Bereiche, die gelitten haben, durch solche Bereiche ein bisschen auffedern.
Ja, ein weiterer sehr wichtiger Markt ist der Bereich Kaffee. Der ist knapp 500 Milliarden US-Dollar groß. 2/3 des Konsums fällt hier auf den Bereich außer Haus. Und das Spannende an der Kategorie ist, dass es in den letzten 40 Jahren unabhängig vom makroökonomischen Zyklus kontinuierlich gewachsen ist. Eine wichtige Rolle spielt hier Innovation und Ausbau des Angebots. Und unter Innovation können zum Beispiel verschiedene neue Geschmacksrichtungen je nach Saison sein. Das Wachstum in der Kategorie kommt vor allen Dingen auch aus dem zunehmenden Konsum pro Person und die Premiumisierung der Kategorie. Die wichtigsten Märkte sind aktuell Nordamerika und Europa, die knapp 50% der Umsätze ausmachen. Aber wie Manuel bereits vorher schon gesagt hat, wird Emerging Markets auch hier immer wichtiger. Ein kleines Beispiel dazu. Der Durchschnittskonsum in China, Indien und Afrika liegt aktuell bei knapp 32 Tassen pro Person pro Jahr. In der restlichen Welt liegt der Konsum bei über 200 Tassen pro Person pro Jahr. Und da sieht man, dass es sehr große Wachstumspotenziale in den Ländern gibt und deshalb Kaffee auch weiterhin eine wichtige Kategorie unserer Meinung nach bleiben wird.
Und was vor allem interessant ist, das sind jetzt nicht nur zwei wachstumsstarke Kategorien, sondern auch Kategorien, die von der Marge sehr attraktiv sind und die Unternehmen profitieren davon in Form von, wenn dieses Segment stark wachsen, ist es für sie auch ganz klar margensteigernd auf Gruppenebene.
Ja, super spannend. Sebastian, du sagtest gerade die Premiumisierung. Was verbirgt sich hinter dem Ausdruck?
Premiumisierung beschreibt, dass die Kunden immer höherwertigere Kategorien im Kaffeebereich wechseln.
Okay, ich verstehe. Ja, ich kenne das von mir selbst. Mittlerweile auch mit einer Siebträgermaschine zu Hause. Da ist schwierig, dann wieder zurückzugehen.
Exakt.
Super, super spannend. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall jetzt so nach einer kurzen, ich sag mal, Verschnaufpause im Sektor wieder sehr spannende Potenziale, vielleicht auch anders als man das vermuten könnte, wenn man auf so ein Rezessionsumfeld draufläuft. Und finde das mit diesen jetzt nur mal zwei Schlaglichtern auf den Bereich Heimtiernahrung und Kaffee super spannend, ja, was ihr hier so für Insights mitgebracht habt. Habt ihr nochmal so ein Wrap-up darüber hinaus? Also wenn ihr jetzt sagen müsstet, das ist jetzt unser Case für den Sektor, nur in vielleicht 2, 3 Sätzen ganz kurz und knapp, so als eure Einschätzung jetzt für die, ich sag mal, die kommenden 6 bis 12 Monate.
Also wir sind grundsätzlich für den Sektor weiterhin konstruktiv und positiv gestimmt. Auch wenn natürlich die nächsten Monate ein bisschen schwankungsintensiver werden, aus folgendem Grund. Wie vorhin auch schon erwähnt, es gab sehr viele Unternehmen, die während der Pandemie aufgrund ihrer Produkte eine sehr hohe Nachfrage hatten, wo sich wieder beginnt zu normalisieren. Dann hat man auch aktuelles Umfeld, wie Sebastian erwähnt hat, der Konsument ist noch gesund. Je nachdem, wie stark die Rezession jetzt kommt, wird er natürlich da auch ein bisschen getroffen werden. Aber grundsätzlich sind wir für die Zukunft, für die Unternehmen positiv gestimmt. Vor allem für Unternehmen, sage ich mal, die viel in Innovation investieren. Damit ist gemeint, ihre Produkte überarbeiten, kundenspezifische Lösungen und mehr Individualität anbieten. Unternehmen, sage ich, die eine breite regionale Präsenz bieten, wo die Lieferketten stabiler aufgebaut wurden. Und vor allem auch Unternehmen, die den Schritt gewagt haben und gesagt haben, okay, online ist einer der Märkte, da müssen wir mit dabei sein. Und deswegen kann man sagen, wenn man im Online-Bereich gut aufgestellt ist, sollte man auch für die Zukunft gegenüber anderen Unternehmen deutlich profitieren.
Ja, super. Das ist doch nochmal ein schönes Wrap-up zum Ende. Vielleicht mehr als 2 bis 3 Sätze, aber das soll hier nicht stören an der Stelle. Ja, Sebastian, Manuel, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für eure spannenden Infos, die ihr mitgebracht habt.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Und falls Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch tiefer einsteigen möchten in das Thema Consumer-Aktien und alles, was damit so zusammenhängt, dann sollten Sie unbedingt einen Blick in die aktuelle Veröffentlichung unserer beiden Podcast-Gäste werfen. Im brandneuen Sektorreport finden Sie zahlreiche weitere spannende Insights. Den Report finden Sie unter solidvest.de/blog und als Link hier in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr, Sie auch zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Rechtliche Hinweise. Marketinganzeige. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis: Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.